Also erstmal die Technik in Ordnung bringen. Ja, guten Morgen. Ich habe heute die Ehre zu predigen und werde dabei ein bisschen Technik verwenden, wie ihr merkt. Ich hoffe, das klappt. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch beten. Ja, vielleicht beten wir noch kurz. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du ja, das sagst, was du sagen möchtest durch deinen Geist. Amen. Mit meiner Predigt möchte ich heute ganz am Anfang anfangen. Und zwar, am Anfang war Gott. Genau. Am Anfang war Gott. Und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau, Gott hat die Erde gemacht. Mit so Kontinenten drauf und so. Und Gott hat auch den Menschen gemacht. Und dann gibt er dem Menschen einen Auftrag. Und da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott setzt den Menschen auf die Erde, die er gemacht hat, und gibt ihm zwei Aufträge. Also ich fasse das zusammen zu zwei Aufträgen. Der erste ist, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt, jetzt mit 8 Milliarden Menschen. Das andere ist, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Tiere. Macht euch die Erde untertan. Was heißt das? Ich denke, das heißt, gestaltet die Erde. Gestaltet die Erde so, wie ihr sie haben wollt. Adam bekommt ja später im Garten den Auftrag, den Garten zu bebauen. Und dann stelle ich mir vor, dass der so rangeht wie ein Gärtner oder wie ein Landschaftsbauer. Der sagt, hier, der Baum, der soll weg, hier soll ein Weg lang gehen. Aber so links und rechts, da hätte ich gern so Bäume, so. Ich nenne das mal eine Allee. Und hier das Efeu, was da die Wand hochwächst, das nimmt ja Überhand. Das Efeu, das muss man mal zurückschneiden. Es ist ja schön, aber es soll ja nicht alles überwuchern. So, der Auftrag ist, gestalte so, wie du es gerne haben möchtest. Du hast Gestaltungsfreiheit. Und dann ist der Auftrag, herrscht über die Tiere. Ich glaube, da steckt einfach dahinter, Mensch, du bist der Herrscher auf der Erde. Es gibt niemand anders, der herrschen soll. Und ja, ich würde sagen, dieses Gestalten und Herrschen, das sind eigentlich die Aufgaben eines Königs. Wenn ihr euch mal vorstellt, ein König hat ein Königreich und er regiert darüber. Was macht er? Zum einen gestaltet er sein Land. Er sagt, ich will Straßen bauen, ich will Städte bauen. Und zum anderen sagt er, ich bestimme die Gesetze, ich bestimme die Verhaltensregeln. Ich herrsche über mein Land. So, und jetzt ist es so, dass Gott dem Menschen zwei Dinge schenkt. Würde ich sagen. Und zwar zum einen ist das ja eine große Würde für den Menschen, Herrscher über die Erde zu sein. Wir sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Gott gibt also dem Menschen eine große Würde. Ich male dafür mal so eine Königskrone hin. Und außerdem gibt ihm der Menschen auch Autorität über die Erde. Und dafür male ich hier so ein Zepter hin. Also stellt euch vor, das ist ein Zepter. Am Anfang ist es so, dass der Mensch die Herrschaft Gottes selber auch anerkennt. Der Mensch steht selbst unter der Herrschaft Gottes. Und dadurch entsteht sowas wie, ich nenne das mal eine Autoritätslinie. Der Mensch untersteht der Autorität Gottes, die Erde untersteht der Autorität des Menschen. Was sind jetzt die Auswirkungen von diesem Zustand? Die Auswirkungen sind gut. Segen fließt sozusagen von Gott über den Menschen auf die Erde. Jetzt ist die Erde nicht in dem Zustand geblieben. Der Satan ist auf den Plan getreten und hat die Menschen zur Sünde verführt. Der Satan und die Sünde. Wir lesen hier in 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Also die Schlange, der Satan, sät bei Eva Zweifel daran, ob die Herrschaft Gottes wirklich so gut ist. Ist das wirklich gut, unter der Autorität Gottes zu stehen? Wäre es nicht besser, selbstständig zu sein? Selbst bestimmen, was ich esse und was nicht? Oder selbst festlegen, was gut ist und was böse? Ja, wir wissen, am Ende essen Adam und Eva von der Frucht und widersetzen sich dem Gebot Gottes, widersetzen sich der Herrschaft Gottes. Und dann ändert sich halt hier die Lage in unserer Zeichnung. Ja, der Mensch widersetzt sich der Autorität Gottes, er will nicht mehr darunter stehen. Aber die Würde, die Gott ihm gegeben hat, ist sozusagen daran geknüpft, dass der Mensch auch die Autorität Gottes anerkennt. Wir haben das vorhin im Anspiel gesehen, der Mensch will das nicht mehr. Die Krone, die Gott ihm verliehen hat, ist ihm irgendwie nichts mehr wert. Er will lieber was Eigenes. Und dann bastelt er sich so irgendwie eine eigene Krone. Mehr schlecht als recht. Der Mensch denkt, er wäre jetzt sein eigener Herr. Der Mensch denkt, jetzt bin ich in der Position, in der Gott eigentlich war. Jetzt darf ich selber bestimmen. Aber im Endeffekt landet der Mensch dort, dass er beherrscht wird von der Sünde, letztlich vom Vater der Sünde, dem Satan. Ein Problem ist, oder was heißt ein Problem? Einfach eine Tatsache, dass der Mensch aber nicht die Aufgabe abgenommen bekommt, über die Erde zu herrschen. Gott entzieht ihm diese Aufgaben nicht, das Mandat nicht. Wir lesen in 1. Mose 9. Das ist nach der Sintflut, wo Noah und seine Söhne aus dem Schiff gehen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Also der Auftrag des Vermehrens und Erdefüllens ist hier sozusagen wiederholt, erneuert. Und auch der Auftrag zu herrschen, nur irgendwie in einer bisschen anderen Version. Am Anfang hieß es, herrscht über die Tiere, ganz einfach. Und jetzt steht hier, Furcht und Schrecken sei auf den Tieren vor euch. Sie sind in eure Hände gegeben. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Theologie draus machen kann, aber ich habe das Gefühl, am Anfang, das war wie so eine natürliche Autorität, die der Mensch hatte als Herrscher, vielleicht auch als Herrscher über die Tiere. Und jetzt ist es eine Herrschaft durch Angst, eine Herrschaft durch Schrecken. So, die Auswirkungen sind halt nicht nur über die Tiere. Wenn wir jetzt mal so unsere aktuelle Situation angucken und dann so eine Bestandsaufnahme machen, wie sieht die Herrschaft des Menschen über die Erde aus, dann sehen wir halt oft, dass Menschen um die Macht streiten, wer regieren will. Hier in der Demokratie läuft das relativ friedlich ab, dieser Streit um die Macht. In anderen Ländern läuft es nicht so friedlich ab. Da wird Waffengewalt verwendet, um an die Regierung zu kommen. Und wer dann die Macht hat, der nutzt sie häufig zu seinem eigenen Vorteil aus. Auch hier bei uns kann man sagen, ja, eigentlich ist so eine demokratische Regierung was Gutes, aber worauf baut denn die demokratische Regierung auf? Worauf ist unser Wertesystem, unser westliches System gebaut? Auf den christlichen Werten. In anderen Regionen ist es zum Teil anders, dass Macht häufig damit eigentlich verknüpft ist, dass man sich bereichert, dass man das zu seinem Vorteil ausnutzt. Oder auch, wenn wir so auf die gesamte Schöpfung schauen, wie geht der Mensch mit der Schöpfung um? In vielen Bereichen wird die Schöpfung ausgenutzt, statt dass sie in guter Weise genutzt wird. Ja, also kleines Fazit, Zwischenfazit an der Stelle hier. Der Mensch steht ursprünglich in einer Autoritätslinie zwischen Gott und der Erde. Gott hat ihm die Königswürde gegeben. Und der Mensch bringt den Segen von Gott auf die Erde sozusagen. Jetzt ist durch den Satan diese Autoritätslinie unterbrochen. Der Mensch untersteht jetzt dem Einfluss der Sünde. Und er hat seine Königswürde verloren. Der Mensch ist mehr ein Tyrann als ein guter König. Genau bis zu dem Punkt ging auch vorhin eigentlich das Anspiel. Eva hatte am Ende ihre eigene Krone, war stolz und zornig. Aber das war es halt auch. Aber auch an dem Punkt ist die Erde nicht stehen geblieben und sind wir nicht stehen geblieben, sondern Gott hat Jesus gesandt, um die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Grundlage gelegt, um den Mensch wiederherzustellen. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. In Johannes 8 sagt Jesus, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, um Sklaven frei zu machen. Wir alle waren Sklaven der Sünde. Wir waren nicht in der Lage, die Sünde sein zu lassen. Das bedeutet Sklaven der Sünde. Da kann man eigentlich so ein bisschen kritisch fragen. In der Bibel steht so, Jesus sagt das, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Paulus führt das später auch noch aus. Wir stehen unter der Herrschaft der Sünde. Aber kann eigentlich ein Mensch, der Gott nicht kennt, nur sündigen? Ist denn alles schlecht, was ein Mensch, der Gott nicht kennt, tut? Ist das so gemeint, dass er unter der Herrschaft der Sünde steht? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Punkt ist, Herrschaft der Sünde heißt, wir sind nicht in der Lage, nicht mehr zu sündigen. Wir sind nicht in der Lage, die Sünde ganz sein zu lassen. Gott hat den Menschen gut gemacht. Gott hat den Menschen in seinem Bild erschaffen. Und jetzt ist es klar, dass ein Mensch Gutes tun kann. Alle Menschen sind unter den Einfluss der Sünde geraten. Deswegen tun alle Menschen auch Böses. Aber ich glaube, dass das so zu verstehen ist, dass wir eben nicht in der Lage sind, die Sünde komplett sein zu lassen. Ja, und das als kleiner Einschub. Genau, Jesus sagt jetzt, dass er uns von der Sklaverei der Sünde freimachen will und wird. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Paulus beschreibt das dann in Römer 6 noch weiter. Und zwar sagt er, beschreibt er, wie Jesus uns von der Sünde freimacht. Ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist kompliziert geschrieben. Ich wollte es aber gerne in so einer wörtlichen Übersetzung euch zeigen, um nicht zu viel da drumherum zu packen. Also es geht darum, dass eine Parallele mit der Taufe gezogen wird. Wir lesen die nächsten beiden Verse auch direkt noch. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also, die Aussage von dem Text hier ist, wenn wir getauft werden, dann werden wir taufen ja auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also auch auf den Namen des Sohnes, der ist Jesus Christus, unser Retter. Jetzt sagt Paulus, indem wir getauft werden, auf den Namen Jesu, werden wir mit hineingenommen in das, was Jesus getan hat. Wir sterben mit ihm sozusagen und werden mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Wenn wir sterben, wir haben am Anfang gesehen, wir stehen unter der Herrschaft, unter dem Einfluss der Sünde, sterben wir der Sünde. Der Einfluss wird gebrochen dadurch. Wenn wir auferstehen, erstehen wir auf zu einem neuen Leben. Hier im Text steht, einem Leben für Gott, glaube ich. Ja. Später sagt dann Paulus in Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Genau. Ein weiteres Bild für die Wiederherstellung des Menschen, was nicht ganz so kompliziert ist, sehen wir am Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt ihr ja, ich denke, das kennt ihr. Also der Sohn, ein Sohn hat dem Vater den Rücken gekehrt, ist weggelaufen, kommt irgendwann zur Besinnung, als er bei den Schweinen gelandet ist und nichts mehr hat. Der Sohn erkennt seinen Fehler, erkennt seine Sünde und dann entschließt er sich umzukehren. Er geht zurück zum Vater mit dem Gedanken, bei ihm nur ein Arbeiter zu sein, weil sein Status als Sohn hat er ja verloren. Er hat von seinem Vater lebend das Erbe gefordert. Erben tun wir ja, wenn jemand stirbt, aber der Sohn hat lebend vom Vater das Erbe eingefordert. Und dann denkt er, seinen Status als Sohn kann er sich abschminken, Tagelöhner will ich werden. So, dann kommt der Sohn irgendwie in Sichtweite des Hauses und der Vater sieht ihn. Vielleicht hat er auf ihn gewartet, vielleicht hat er ihn zufällig gesehen, aber als er ihn sieht, drehen sich seine Eingeweide um. Er ist so ergriffen davon, dass sein Sohn zurückkommt. Er rennt los. Er fällt ihm um den Hals. Die Bewegung kennen wir doch, ne? So und so machen die Kinder hier bei dem Lied immer. Er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn mehrfach, küsst ihn zärtlich. Und erst dann kommt der Sohn dazu, was sagen und sein Sprüchlein zu sagen, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott, lass mir ein Tagelöhner bei dir sein. Der Vater lässt das einfach stehen, sagt da nichts zu, sondern sagt zu den Dienern, Holt ihm ein Gewand, holt ihm Schuhe, bringt ihm einen Ring. Das ist doch krass. Der Vater schenkt hier seinem Sohn, der zurückkommt, zwei Dinge. Zuerst schenkt er ihm seine Liebe. Er überhäuft ihn mit Liebe, und zwar bevor der Sohn irgendwas hervorbringen kann. Und dann gibt er ihm einen Ring. Ich glaube, dieser Ring ist als Siegelring zu verstehen. Und der Siegelring ist ein Zeichen dafür, dass der Vater seinen Sohn wieder in seine Sohneswürde einsetzt, dass er ihn wieder annimmt als rechtmäßigen Sohn, sogar wieder als rechtmäßigen Erben. Was ändert sich jetzt hier in unserem Bild? Durch das, was Jesus tut. Wenn ein Mensch umkehrt, seine Sünde bekennt und an Jesus glaubt, dann bricht er zuerst mit der Sünde. Und er unterstellt sich wieder der Herrschaft Gottes. Und dann erkennen wir auch, wenn wir umkehren, dass wir unsere selbstgebastelte Autorität nicht mehr brauchen. Unsere Selbstlegitimation. Gott gibt uns unsere Würde zurück. Ja, unsere Krone zurück, unsere Königswürde. Und so kommt der Mensch wieder zurück in diese Autoritätslinie vom Anfang. Und das Gute, was von Gott kommt, fließt auch wieder über den Menschen in sein Umfeld. Heißt das jetzt, dass ein Mensch, der Christ wird, nur noch Gutes tut und nicht mehr sündigt? Wie ihr wisst, nein. Aber wie kann das sein? Er untersteht ja jetzt wieder der Herrschaft Gottes. Ja, wir sind irgendwie in so einem zerrissenen Zustand. Wir erkennen eigentlich die Herrschaft Gottes an, aber wir spüren noch den Einfluss der Sünde in unserem Leben, und die Sünde sitzt tief. Und irgendwie ist das ein Prozess. Ein Prozess, in dem der Heilige Geist einen Menschen immer freier macht, immer mehr verändert. Ja, genau, das waren die Grundlagen, die ich hier mit dem Bild verdeutlichen wollte. Aber was lernen wir jetzt daraus für unser Leben? Das Erste will ich aus der Geschichte mit dem verlorenen Sohn ableiten. Und zwar, wenn der Sohn so zurückkommt zum Vater, ist er ja so innerlich auf Reue gestimmt, er hat vor Augen, was er Schlechtes gemacht hat. Und er hat auch den Gedanken, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und das ist ja, ihr könnt euch die Körperhaltung vorstellen, in der der verlorene Sohn kommt. Ja, das ist so niedergeschlagen, so den Blick auf den Boden gerichtet. Und dann rennt ihm der Vater entgegen und der ist ergriffen, aber der ist auch übersprudelnd vor Freude und vor Liebe. Und dann wirft er seine Arme um den Sohn. Und wenn du jetzt in der Situation bist, ja, du kommst so zu Gott, du sagst Gott, ich habe gesündigt, ja, und dann schenkt Gott dir seine Liebe und umarmt dich und er küsst dich. Bleibst du dann so stehen? Ich glaube, manchmal bleiben wir so stehen. Wir lassen die Arme so am Körper gepresst und den Kopf auf den Boden, den Blick auf den Boden gerichtet. Und wollen das nicht annehmen. Aber ich will dir einfach Mut machen, wenn du in so einer Situation bist, dass du es annimmst. Und dass du aufschaust und dass du die leuchtenden Augen Gottes anschaust, die vor Liebe leuchten, die total begeistert sind von dir. Und dass du seine Umarmung erwiderst. Ja? Lass die Arme nicht so am Körper, sondern mach die Arme auf und umarme selbst Gott. Das ist das eine, Gott schenkt uns seine Liebe und das anzunehmen ist wichtig. Ich glaube, das ist auch die Grundlage. Ich glaube, das ist auch die Grundlage für christliches Leben, für Leben als Christ. Manchmal sind wir so, dass wir sagen, okay Gott, ich will dir dienen und ich will mich für dich einsetzen. Du hast mir meine Sünden vergeben und jetzt will ich auch was für dich tun. Aber wir wollen anfangen zu ackern, uns aus der Umarmung reißen und direkt aufs Feld und anfangen, das Feld zu pflügen. Aber Gott sagt, hey, ich will dir erst meine Liebe schenken. Ja, es ist wichtig, die Liebe anzunehmen. Das Zweite ist, auch die Sohneswürde wieder anzunehmen, sozusagen den Siegelring sich an den Finger stecken zu lassen. Und zwar habe ich damit sozusagen was erlebt. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Ich habe gehört, da habe ich gehört, dass es wichtig ist, auf Gott zu hören und nicht seine eigenen Wege zu gehen. Es ist wichtig, Gottes Willen zu tun. Und das habe ich total verinnerlicht. Und dann habe ich angefangen zu beten und zu fragen, Gott, was willst du, dass ich tue? So auf meine berufliche Laufbahn hin, also welche Ausbildung soll ich machen? Oder auch in meinem Alltag, Gott, was willst du, dass ich tue? Was soll ich hier machen? Was soll ich da machen? Was soll ich heute machen? Was ist denn jetzt dran, Gott? Oder was soll ich morgen machen? Soll ich jetzt auf diese Person zugehen oder soll ich auf diese Person zugehen? Soll ich mich mit dem treffen? Soll ich mich mit dem treffen? So das eine. Und dann auch so im Rückblick, das, was ich jetzt gestern gemacht habe, war das denn wirklich das, was du willst, Gott? Oder hätte ich das nicht besser machen können? Hätte ich da nicht was anderes machen sollen? Und ich bin dadurch im Richtig-Machen-Wollen gelandet. Es hat vielleicht angefangen bei, ich will den Willen Gottes tun, aber rausgekommen bin ich im Richtig-Machen-Wollen. Und dann habe ich gedacht, ich habe das wirklich gedacht, es ginge als Christ darum, Sachen richtig zu machen. Und ich dachte, dass es Gottes Wille ist für mich, dass ich die richtigen Sachen tue und die Sachen auch noch richtig mache und nicht falsch. So, dass das Wichtigste ist, habe ich gedacht. Und mittlerweile habe ich eine andere Ansicht. Wir haben ja hier vorhin in 1. Mose gelesen und daraus da halt gesehen, dass Gott dem Menschen den Auftrag gegeben hat, über die Erde zu herrschen und die Erde zu gestalten. Und was heißt das jetzt, wenn ich den Auftrag habe, über die Erde zu herrschen? Ich bin in keiner Machtposition über irgendwie ein Land oder ein Königreich. Ich bin in keiner Regierung. Ich bin relativ unpolitisch. Aber ich glaube, ich soll trotzdem herrschen. Und zwar soll ich über mein eigenes Leben herrschen. Ich glaube, das ist der Herrschaftsbereich, der von uns hat. Jeder von uns ist dazu berufen, über sein eigenes Leben zu herrschen und sein eigenes Leben zu gestalten. In 1. Mose 2 steht, wie Gott die Tiere macht. 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Also Gott beauftragt hier Adam, die Tiere zu benennen. Und Adam stand ja unter der Herrschaft Gottes, hat die Herrschaft Gottes anerkannt. Und er fragte natürlich gleich, Gott, wie soll ich dieses Tier nennen, das mit den vier Beinen und dem Schwanz da, und dieses und das mit dem Rüssel, Gott, kannst du mir mal sagen, wie soll ich das nennen? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht das, wie Adam das macht, sondern Adam wird selbst kreativ. Der sagt, du sollst Elefant heißen und du sollst Ameise heißen und du bist eine Gazelle. Adam benennt die Tiere, wie er es selbst für richtig hält und tut damit genau das, was Gott will. Also ich war ja oft an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Gott, was soll ich tun? Das hier wird dann eine Sprechblase, genau. Gott, was soll ich tun? Und ich glaube, dass Gottes Antwort oft ist, was willst du tun? Nicht so schön, aber hey. Ja, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, unser Leben zu gestalten und auch den Auftrag. Und wir dürfen diesen Freiraum, den Gott uns gibt, ausfüllen. Das ist ja schon erstaunlich. Gott, der Herrscher ist über alles, der alle Macht hat, der alles geschaffen hat, schränkt seinen eigenen Herrschaftsbereich ein und sagt dem Menschen, auf der Erde bist du der Herrscher. Ja, das ist eine krasse Würde und das ist unser Auftrag. Ich will damit einfach Mut machen, das Leben aktiv zu gestalten. Was dabei halt auch wichtig ist, natürlich, wenn wir aus der Sünde heraus unser Leben aktiv gestalten, dann kommt bei der Erde nichts Gutes an. Dann kommt der Einfluss der Sünde bei der Erde an. Es ist wichtig, dass wir auf Gott hören, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Dazu könnte ich jetzt auch noch was sagen, aber ich glaube, ich habe schon eine Weile gesprochen. Ich verschiebe das auf ein andern Mal. Genau. Lasst uns einfach jetzt in die Lobpreiszeit gehen.